Vergelt's Gott, ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Feck.
Ein herzliches Grüß Gott miteinander. Da ist der Wolfgang Krebs und der Pfarrer Josef Feck. Wir zwei unterhalten uns jetzt dann wieder in unserer wunderschönen Reihe Vergelt's Gott.
Ja, grüß Gott alle beieinander.
Grüß Gott.
Servus.
Mensch.
Grüß Gott, Herr Ministerpräsident.
Ja, natürlich, ich bin auch da. Heute ein bisschen stimmlich angehauen, wenn Sie meinen, was ich weiß. Aber das ist, weil ich das ja den Blasiussegen geschwänzt habe. Und ich weiß nicht, weil Sie wissen ja, der Blasiussegen, das ist ja, der ist ja eigentlich, glaube ich, der geht auf dem Hals, gell?
Der geht auf dem Hals.
Ja.
Ich dachte, du warst so eifrig beim Lesen, dass du jetzt gar keine Stimme mehr hast, weil du unsere Fanpost gelesen hast.
Stimmt, wir haben ja so viele Nachrichten bekommen, es ist unfassbar. Also das habe ich jetzt also wirklich echt selten, dass wir so viele positive Nachrichten bekommen haben und wir freuen uns wirklich sehr. Vielen herzlichen Dank für die vielen Zuschriften.
Ja, da sagen wir jetzt mal wirklich Vergelt's Gott.
Ja, Vergelt's Gott,
Stelle
genau,
alle,
sagen wir jetzt mal.
Die jetzt zugehört haben und geschrieben haben, so toll. Wirklich schön.
Das ist schön, wenn so eine Sache so ankommt, gell? Weil man ja eigentlich gedacht hat, Mensch, so katholisch, das ist also zunächst mal, wenn man über den Glauben spricht, über Gott und die Welt, das ist ja schon mal ein bisschen eingeschränkt. Und wenn man über Religion spricht und wenn es dann noch katholisch ist, dann hat man eigentlich gedacht, das wird jetzt also eher eine ganz enge.
Möchte man meinen, ja, dass das ein kleiner Ausschnitt ist und vielleicht auch manchmal ein dünnes Eis, auf dem man sich bewegt, weiß jetzt nicht, gell? Weil es hat nicht jeder den gleichen Humor.
Ja, und es gibt natürlich jetzt, also es gibt überwiegend positive Zuschriften, aber es gibt natürlich auch mal den einen oder anderen, wo man, daran muss man sich ja auch gewöhnen, wo man jetzt sagt, das ist jetzt aber schade, dass jemand so denkt, gell, aber ja.
Ja, das ist das Leben.
Wie ist denn das bei dir eigentlich mit Zuschriften?
Zuschriften?
Ja, jetzt kriegst du mal Zuschriften ab und zu mal.
Schriften weniger. Ich krieg manchmal direkt eine auf den Deckel.
Ah.
Wäre schon auch gelobt für die eine oder andere Predigt, aber gibt selten auch Zuschriften, aber also überschüttet mit Lob und Anerkennung werde ich jetzt eigentlich nicht wirklich, drum tut das ja ganz gut.
Ja, das ist ja, glaube ich, in der Berufung des Pfarrers schon auch ein bisschen mit drin. Früher war man natürlich da gleich unmittelbar nach dem Allerhöchsten. Und jetzt mittlerweile gibt es ja auch ganz viele Leute, die sich kritisch mit euren Beruf auseinandersetzen.
Das macht aber ja gar nichts, weil ich meine, es ist so schön, es auch immer ist, wenn man positive Nachrichten kriegt oder Rückmeldungen. Aber als Pfarrer habe ich ja das ganz große Glück, dass ich ja Tag für Tag, Woche für Woche die gute Nachricht, die Heilige Schrift, verkünden darf und auslegen darf. Und davon lebe ich ja schon. Gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt stehen, ist ja die Heilige Schrift oder der biblische Bericht ist ja phänomenal.
Gerade jetzt zur Osterzeit. Aber ich wollte jetzt mal ganz kurz bei den Rückmeldungen bleiben. Es ist ja schon so, dass jetzt nicht immer nur alles positiv ist bei den Rückmeldungen. Und bei mir geht es dann manchmal so, dass man natürlich auch öffentlich kritisiert wird. Also ich glaube nicht, dass ein Kritiker sich zu dir in die Predigt setzt und das dann am nächsten Tag in die Zeitung schreibt und dann schreibt, was er da gesehen hat und ob ihm das gefallen hat oder nicht. Das ist in meinem Job ja üblich.
Gibt's alles,
also, ehrlich?
Ja, also von Mitbrüdern habe ich da schon alles Mögliche erlebt, dass die da auch in der Lokalpresse verrissen werden. Also das
Mann. Diese Predigt vom Pfarrer sowieso ist ja unglaublich. Wirklich.
Ja.
Das ist schon eine Anmaßung, wenn ein Lokaljournalist dann darüber.
Weiß ich nicht. Ja. Ich meine, ich war da nicht dabei. Ich weiß ja nicht, was so manch einer auch predigt und von sich gibt es.
Das stimmt natürlich schon. Das ist bei mir, bei Kollegen auch immer so. Es gibt natürlich schon manchmal, dass man manchmal auch liest, dann was hat man jetzt da drüber geschrieben oder warum ist denn jetzt, was weiß ich, der Kollege Schleich oder der Nur oder wie sie alle heißen. Also wie ist denn das, wieso schreibt man jetzt da so drüber oder so. Das ist schon, ich habe da nämlich, das wollte ich nur sagen, einen ganz tollen Hinweis. Es gibt doch ChatGPT. Also das ist doch so eine KI-gestützte App, die man sich runterladen kann und die erzeugt auch Beiträge. Also man könnte zum Beispiel, und das habe ich gemacht, ich habe das einfach mal getestet, dass ich es neu drauf habe, weil ich bin immer wahnsinnig empfindlich gewesen, wenn so ein Zeitungsmensch dann einfach mein Programm irgendwie jetzt nicht gelobt hat, sondern irgendwie, ja, durchaus gab es auch mal, dass man es richtig verrissen hat. Passiert zwar sehr selten, aber da bin ich wahnsinnig allergisch und habe auch immer Angst davor gehabt. Und dann habe ich dieses ChatGPT, das haben mir meine Burm auf mein Handy gespielt und dann habe ich das einmal ausprobiert. Gell? Und
dann Hast du dir dann eine Lobrede schreiben lassen?
Nein, ich habe eben genau das Gegenteil. Interessanterweise, das Erste, was ich eingegeben habe, ist, schreibe eine negative Kritik über den bayerischen Kabarettisten Wolfgang Krebs. Und dann hat die Maschine angefangen zu schreiben. Innerhalb von Sekunden habe ich das Ergebnis gehabt und dann war also wirklich auch, also komischerweise hat sich das Ding auch bedient und wusste genau, wer ich bin. Also weil es gibt ja mehrere mit dem Namen Wolfgang Krebs. Gut, es gibt auch viele Namensväter, mit denen ich oft verwechselt werde. Ja? Christian Krebs zum Beispiel oder Markus Krebs oder was auch immer. Aber es, genau. Und, aber in dem Fall hat er genau gewusst, wen er schreibt und dann auch, dass ich parodiere und dass ich Politiker imitiere und so weiter. Und hat mir einen richtigen Verriss geschrieben. Und das war also interessant zu lesen. Und jetzt kann man bei dem also nochmal eingeben, mach's noch schlechter. Und dann war also die Kritik noch dramatischer. Und dann habe ich geschrieben, noch schlechter. Und dann war es am Schluss ein einziger Verriss. Jedes Wort und jeder Satz war also vernichtend. Und ich habe einen derartigen Lachkrampf bekommen, als ich es gelesen habe, dass ich mir gedacht habe, das ist ja interessant. Ja, jetzt
wollte ich gerade fragen, warum quälst du dich denn?
Eine Desensibilisierungsmaßnahme war das für mich. Weil ich mir gedacht habe, siehst du das? Du kannst dir das ja eigentlich auch selber erzeugen. Irgendwie musste ich wahnsinnig drüber lachen. Das habe ich vor kurzem einem Freund von mir empfohlen, der eine Blaskapelle hat und leitet, und der hat dann auch das ausprobiert und hat also ebenfalls unglaublich lachen müssen, mit der ganzen Blaskapelle zusammen, wie also dieser Verriss
da rauskommt. Eine bekannte Oktoberfest-Blaskapelle, nehme ich an.
Ja, natürlich.
Ja, gut, aber jetzt sind wir schon wieder, ganz woanders, weil du gerade sagst, dieses Chat-GPT-Programm habe ich auch schon verwendet. Für eine Osterbotschaft. Weil es ist immer so schwierig, was soll man denn jetzt an Ostern predigen? Und es ist ja, sag ich mal, die Botschaft ist ja immer gleich. Und was
Moment einmal, du hast doch nicht jahrzehntelang studiert oder jahrhundertelang, also ihr habt ja wirklich ein ganze Wissen, das du bei dir hast, fließend alle möglichen Sprachen sprechen und dann ChatGPT wirklich eine Predigt zu beauftragen. Hast du das wirklich mal gemacht? Das ist ja fast schon wie eine Beichte heute.
Ja, ich beichte öffentlich. Und das Schlimme war ja dann, das Ding war ja gar nicht mal schlecht. Und das hat dann wirklich, also jetzt auch zum Thema Ostern und Auferstehung, ich habe da so die Stichwörter geliefert, hat das wirklich von mehreren Seiten beleuchtet, also biblisch, wissenschaftlich, hat dann aber so kritische Stimmen mit eingebaut, dass es auch manche Leute nicht glauben, aus diesen und jenen Gründen. Und hat dann den Gedanken so weiter gesponnen, dass aber eben für viele Menschen das einfach ganz viel Kraft und Hoffnung gibt und dass die daraus aus dieser Auferstehungshoffnung herausleben. Also es war eigentlich gar keine schlechte Predigt. Also ich werde es nicht halten oder ich habe es nicht gehalten. Aber als Anregung.
Als Anregung, glaube ich,
war das nicht schlecht, ja.
Ja, wenn man es da mit eigenen Worten beziehungsweise mit eigenen Ideen anreichert.
Was würdest jetzt du an Ostern predigen?
An Ostern. Was ich an Ostern so faszinierend finde, ist tatsächlich, ich fasse es mal enger, eigentlich geht es ja, glaube ich, mit Palmsonntag los und eigentlich ja auch schon mit der ganzen Fastenzeit, also die lange Vorbereitung, aber wenn wir es mal enger fassen würden und sagen, also ich als ehemaliger Ministrant, zuerst dieses Thema Fußwaschung, also praktisch, also was man da so, also am Gründonnerstag, ja, das letzte Abendmahl, dann, dass man bewusst nochmal so feiert, stimmt's? Weil du gerade die Augenbrauen hochziehst? Ja, nee, stimmt, genau. Dann, also bist du gerade erstaunt, dass ich das doch noch zusammenbringe. Dann haben wir ja Karfreitag mit dieser vernichtenden Botschaft, die Bösen haben gewonnen und haben unseren Heiland sozusagen ans Kreuz genagelt. Also auch diese Frage, inwieweit ist denn ein Funke Hoffnung in diesem Tag überhaupt zu erkennen, am Karfreitag, Karsamstag, um dann sozusagen diese österliche Freude. Wir wissen ja bereits, wie es ausgeht. Und immer wieder gehen wir in dieses Ding hinein. Wir wissen ja, am Schluss gibt's das Happy End. Die frohe Botschaft ist die Erlösung. Wir sind alle durch den Tod des Einzelnen gerettet worden. Aber das Spannungsfeld ist ja das Interessante, dass wir uns zuerst hineinbegeben in dieses tiefe Tal der Tränen. Erst die Verabschiedung, das gemeinsame Abendmahl. Und dann verabschieden wir uns. In dem Moment ist ja allen Jüngern auch klar, das kommt zur Katastrophe und Jesus wird ausgeliefert ans Kreuz genagelt und dann, oder verurteilt ans Kreuz genagelt und dann steht er wieder auf und dann ist diese österliche Freude da. Und ich weiß noch gut, wie das dann ist am Osterfeuer, ich weiß noch ganz genau, wie ich das als Ministrant das erste Mal miterlebt habe. Wieso ist der Gottesdienst jetzt draußen? Wieso geht's draußen los am Feuer? Warum ist da Feuer? Und dann ist man ja noch schlaftrunken, eigentlich, weil es ja noch gar nicht gescheit wach. Man kann ja froh sein, dass man sein Gewand richtig anhat. Und dann singt der Herr Pfarrer, wir hatten einen Pfarrer, der war immer ein bisschen leicht heiser, so wie wie ich heute auch. Und der hat dann dieses Lumen Christi, glaube ich, gell, oder hineingeschrien in den dunklen
Christus, das Licht, ja.
Genau. Und das war ein ganz besonderer Moment, weil der Herr Pfarrer das ganz besonders intoniert hat jetzt. Also das war eher reingekräht in den Raum, aber es war für uns alle eigentlich.
Hat er den Osterhahn imitiert?
Ja, man kann ja eigentlich schon auch sagen, und dann entzündet sich das so. Also das ist ja, eine Kerze wird an der anderen angezündet und der ganze Kirchenraum wird auf einmal völlig anders beleuchtet als normal, nämlich durch diese vielen Kerzen, die Menschen mitgebracht haben. Und dann dieses Erhellen, es ist schon, also gerade dafür liebe ich die katholische Kirche, dass sie einfach so Emotionen aufbauen kann. Dass einfach, dass diese Rituale einfach so was unglaublich Emotionales auch sein können, wenn man es darin erkennen will. Es ist ein Erlebnis mit allen Sinnen, wenn man über alle verfügt. Mhm. Man kann was hören, man sieht was, man riecht was, weil der Weihrauch sich überall und man freut sich auch. Also das ist schon was Besonderes irgendwie. Also,
ja. Ich finde, du hast gerade den Begriff Erlebnis gebraucht, ist mir so gemein, weil die Liturgie dieser Tage, also die Gottesdienste, die stecken ja wirklich voller Leben. Also das ganze menschliche Leben ist ja da mit drin. Also vom Palmsonntag das Hosianna rufen und Jesus ist also der Beste, der Größte, der soll König werden und ein paar Tage später warst du dann schon kreuzige ihn. Mhm. Also dieser Stimmungsumschwung, der da passiert. Dann mittendrin der Gründonnerstag mit der Fußwaschung. Wir neigen ja gern dazu, Köpfe zu waschen, aber Jesus wäscht die Füße. Das ist ein sehr interessantes Symbol. Und ich finde gerade jetzt in unserer Zeit, in der wir aktuell gerade leben, ist das so eine Wahnsinnsbotschaft, die so wichtig ist. Also sei es der Palmsonntag, der Gründonnerstag oder der Karfreitag. Dieses vermeintliche Scheitern des Guten am Kreuz, wo also dann vermeintlich das Böse solche Übermacht gewinnt und dann am Karsamstag diese Totenstille und am Ende dann, wie du schon gesagt hast, wo sich dann doch dieses Licht weiter verbreitet und wo es plötzlich wieder hell wird und die Sonne geht auf und ein neuer Tag fängt an und die Vögel pfeifen und das geht so alles über und dann gewinnt plötzlich das Leben wieder die Oberhand oder das Gute gewinnt die Oberhand, weil denk mal, und da würde dann einer Predigt drauf eingehen, der Grundtenor oder der verbindende Nenner all dieser Tage ist ja immer diese Liebesbotschaft. Diese Liebe Gottes zu uns Menschen. Das ist so dieser Grundtenor, der da immer mitschwingt. In dieser eben guten Botschaft, in dieser schönen Botschaft, die uns da jedes Jahr wieder neu vor Augen geführt wird mit allen Sinnen.
Können wir vielleicht die einzelnen Dinge nochmal durchgehen, weil wir haben vorhin so selbstverständlich gesagt, ja, es gibt ja dann diese Fußwaschung und so. Vielleicht haben wir ein paar Hörer, die jetzt gar nicht sowas damit anfangen können, weil Fußwaschung kennt man zum Beispiel auch im muslimischen Bereich, weil man sich ja vorher die Füße wäscht, bevor man in den Tempel geht, bevor man in den wie heißt es da wieder bei denen?
In die Moschee.
In die Moschee, danke, Entschuldigung. Was ist los
heute? Du warst noch nicht so oft in der Moschee, gell?
Ja, war schon zwei, drei Mal in der Moschee, auch in sehr, sehr schönen Moscheen, muss ich sagen. Also da habe ich sehr, sehr schöne Räume auch gesehen. Und das ist auch, wenn sich Menschen in religiöser Absicht treffen, ist es ja meistens so, dass eine gewisse Friedfertigkeit irgendwo herrscht. Und deswegen sind solche Orte immer was Besonderes, wenn man zum Beten
geht. Ja, und im orientalischen Bereich ist es Usus gewesen. Ich weiß nicht, ob das dann heute auch noch gibt, dass man sich eben dann die Füße wäscht. Ja. Das ist also zur Zeit Jesu, im Lande Jesu, eine ganz gängige Praxis gewesen.
Aber dass sozusagen jemand dir die Füße wäscht, bedeutet es nicht auch sozusagen, dass, also du machst es ja dann im Gottesdienst, da gibt es Leute, die dann, also das ist symbolisch, werden, also die sitzen dann da alle und diese Fußwaschung, du anstelle Jesu, wie er oft im Gottesdienst handelst und agierst, wäscht dann die Füße symbolisch, werden die auch gesalbt eigentlich?
Nein, die werden gewaschen, aber das ist eben ursprünglich ein Sklavendienst gewesen oder ein Dienstboten Aufgabe, dieses Füße waschen und da macht sich also Jesus zum Sklaven sozusagen. Also er übernimmt diesen Sklavendienst.
Aber warum macht er das eigentlich? Also gerade noch so hochgelobt, Palmsonntag, Einzug und dann...
Er erklärt dann selber, warum er es macht. Er erklärt dann selber, weil er dann sagt, schaut, was ich jetzt an euch getan habe, das sollt auch ihr tun. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist einfach dieses gegenseitige Dienen. Einer soll dem anderen Diener sein und werden. Aus einer Liebe heraus. Also da möchte uns wirklich ein ganz greifbares Beispiel geben, wie wir miteinander umgehen sollen als Christen.
Friedfertig und miteinander in Einklang, wertschätzend, genau. Mitleidend, mitfühlend. Mhm. Jetzt sind wir leben ja in einer Welt, das wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr, wenn du jetzt sagst, was würdest du predigen, weil das hast du mich ja vorhin gefragt, es steht mir ja nicht zu predigen, aber manchmal predige ich schon meinen kabarettistischen Vortrag, weil jetzt schwingt es ein bisschen mit da und dort. Dann geht es ja darum auch, dass wir in unserer Welt immer mehr Diktaturen haben als Demokratien beispielsweise. So als Kabarettist muss man immer irgendwas Politisches vielleicht auch mit aufgreifen. Und dann geht es ja darum, dass eben einfach der Anteil derer, die diktatorisch und organisiert sind, wesentlich mehr sind. Wir haben weniger Demokratien als Diktaturen.
Ja, ich denke jetzt.
Diktaturen sind häufig sehr herzlos.
Mir ist jetzt gerade eingefallen, der Vatikan ist ja auch nicht demokratisch.
Doch, weil der
ist aber eine Monarchie, aber das.
Ja, wenn man es jetzt genau nimmt, das ist interessant, aber der Papst wird ja gewählt.
Der wird gewählt.
Ja, der wird gewählt von ernannten Kardinälen.
Ist dann ein Monarch, ja.
Ist letzten Endes ein Monarch. Jetzt nimmst du es aber schon sehr genau. Ja, stimmt. Also du würdest, da müssen wir jetzt Haarspalterei und da musst auch du aufpassen,
dass du da machen wir mal eine Folge zum Papst und
das ist eine gute Idee, das verschieben wir jetzt mal, da müssen wir es nicht erklären.
Ich weiß es gerade nicht, weil du hast jetzt...
Ich habe jetzt angefangen mit der Demokratie und mit der Diktatur. Diktatorische Systeme sind meistens nicht darauf ausgerichtet, dass der eine mitfühlend dem anderen gegenüber ist. Das wollte ich eigentlich vor allem sagen. Sondern da sagt einer, was Sache ist und alle anderen sind einfach
Erfüllungsgehilfen. Aber würde jetzt gleich einfallen, leider ja demokratische Systeme auch oft nicht.
Ha?
Wir erleben es doch jetzt, dass sehr viele sehr wenig wohlwollend miteinander umgehen in unserer Demokratie.
Aber es ist ja zumindest möglich.
Es ist möglich, Gott sei Dank, ja. Aber
in Diktaturen nicht vorgesehen.
Überhaupt nicht vorgesehen, ja.
Oder?
Nein, ich glaube nicht vorgesehen. Ich glaube nicht, dass ich habe Gott sei Dank Leute, noch nie in einer echten Diktatur gelebt. Muss ich sagen, Gott bewahre.
Ja, Gott bewahre, genau. Gott bewahre. Und da wäre es doch auch so, also wenn du jetzt zum Beispiel anschaut, man hat jetzt in manchen Ländern eben einfach es gibt ja ganz aktuell den Fall, dass das System nicht mal erlaubt, dass man aus Anteilnahme Blumen irgendwo niederlegt und man dann abgeführt wird wegen so einem Symbol oder wenn man Blumen in der Hand hält, ein Friedenssymbol.
Ja. Das ist dann Symbol letzten Endes, sagen wir wieder, bei dem, das ist genau das Schicksal Jesu. Mhm. Der ist auch im engeren, weiteren Sinne für sein Symbol der Liebe, zum Beispiel in der Fußwaschung, letzten Endes am Kreuz gelandet. Und genau das ist genau dieser Weg, der da aufgezeichnet wird. Und diese Erfahrung gibt es halt leider heute auch immer wieder in veränderter Form, die viele Menschen am eigenen Leib auch verspüren. Mhm. Und das ist eigentlich das Besondere an dieser Woche, die wir da feiern oder in diesen Wochen. Ja.
Eben in irgendeiner Form eine Befreiung zu erleben. Klar ist das biblische Jesus ein ganz, ganz großes Beispiel, aber man könnte viele Ableitungen daraus nehmen. Eben zum Beispiel, ob nicht eine Diktatur sich eines Tages wieder in eine liebende Demokratie entwickeln könnte, bei der eben einfach viele mitbestimmen dürfen und ihre Meinung mit platzieren können und nicht nur einer ganz oben despotisch sagt, was Sache ist und was nicht Sache ist und letzten Endes sich nur die eigenen Taschen voll macht.
Genau.
Wenn wir jetzt mal nochmal vorsichtig, müssen wir jetzt nochmal das Bild zurück, das du gerade gesagt hast, eigentlich ist es ja auch eine Diktatur. Sehr viele Firmen sind eine Diktatur, möchte ich da nur anmerken. Mhm. Letzten Endes ist es so, dass auch was weiß ich was bei einer Firma letzten Endes einer der Chef ist und der sagt, wo der Weg hingeht. Und dann gibt's vielleicht noch einen Aufsichtsrat, der gewählt ist, aber das ist ja auch irgendwie ein Blasen sozusagen, die da beieinander sitzt. Letzten Endes ist es immer so, dass bei ganz vielen Firmen ist der Chef, die Chefin obendran und sagt, da wird hinmarschiert. Und deswegen, da ist es aber am leichtesten, gell? Da kann man einfach mal kündigen und mal was anderes machen, mal einen neuen Weg gehen. Das ist natürlich jetzt nicht in allen, in allen Firmenstrukturen.
Ich hätte es nicht vor.
Du bist ja nicht in der Firma. Doch, in der katholischen Firma. Wir driften heute ab, aber sind wir gar nicht. Letzten Endes hat alles damit zu tun.
Letzten Endes hat alles mit Ostern zu tun.
Denn Ostern ist vor allem der Sieg der Liebe über den Hass. Nein.
Doch. Ja, klar, würde ich schon sagen. Sieg der Liebe über den Hass. Sieg des Lebens über den Tod. Sieg des Guten über das Böse. Am Ende siegt ja Jesus Christus.
Da sind wir ja fast schon wieder am Anfang unserer Diskussion, wo es um diese ganzen Zuschriften gegangen ist. Denn letzten Endes gibt es ja eben Zuschriften, die voller Liebe sind. Und es gibt manchmal auch Zuschriften, die man erleiden darf oder bekommt, die mit Hass zu tun haben manchmal. Oder Hassbotschaften im Instagram oder im Facebook oder auf Social Media. Das ist ja so ein gesellschaftliches Phänomen zurzeit. Ja. Meistens, je anonymer man dann da heißt und je weniger man seinen Namen dazu sagt, desto mehr traut man sich unter Umständen. Bei manchen wird ja von einiger Stelle jetzt mittlerweile auch dagegen vorgegangen. Hate Speech wird mittlerweile gebrandmarkt. Und vielleicht könnte man da auch mal versuchen, in sich zu gehen und zu sagen, so, was könnte man denn jetzt einfach mit den Worten der Liebe da rangehen? Bei mir ist es in jedem Programm immer so ein Gedanke, wenn ich ein neues Programm schreibe, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwas zu brandmarken oder irgendwie so einmal einen Witz drüber zu machen oder mal was lustig irgendwie abzufangen, weil das ist ja eigentlich der. Am Schluss geht es ja einfach darum, dass einem was Witziges.
Genau, genau. Und die komplette Passions- und Osterzeit ist einfach, würde ich sagen, ebenso eine Rückmeldung an den Menschen oder an die Menschheit Gottes, der sagt, aus Liebe, ich liebe dich, Punkt, Gott. Nicht anonym, sondern er selber. Das ist, glaube ich, Kern dieser Botschaft, die wir dieser Tage einfach feiern.
Es gibt ja Leute, die sagen, ja gut, aber von der Liebe kann ich ja nicht abbeißen. Habe ich ja nichts davon vielleicht. Was habe ich davon? Und das ist durchaus auch bei uns in unserer Demokratie, da hast du natürlich vollkommen recht, Leute, die nur an sich selber denken und sagen so, ich bin mir selber der Nächste, ich bin das Zentrum, ich will mich verwirklichen, ich muss schauen, dass ich weiterkomme oder was auch immer.
Ja, das ist ja auch so ein Geheimnis Gottes, dass er uns diese Liebe anbietet, aber ob ich sie annehmen kann oder will, das ist dann Freiheit. Also zur Liebe gehört ja immer auch Freiheit. Mhm. Auch zu sagen, nehme ich sie an oder nicht oder wie reagiere ich darauf? Und diese Freiheit ist uns ja auch gelassen. Das ist ja nochmal das Wesentliche unseres Glaubens, diese Freiheit, die sozusagen Hand in Hand spazieren geht mit der Liebe. Die zwei gehören zusammen. Und ich kann natürlich niemanden zwingen, das jetzt für sich anzunehmen oder aufzunehmen. Es ist ein Angebot. Es ist ein Wort Gottes, nachlesbar in der Heiligen Schrift, aber es liegt immer bei dir selber, ob und wie du das für dich annimmst. Aber wenn, das ist meine Erfahrung, meine Überzeugung, wenn du diese positive Nachricht Gottes einfach annimmst, so wie einen Fanbrief oder wie eine tolle Post, und das freut doch an jeden. Also so hart, glaube ich, ist doch kein Mensch auf dieser Erde, dass er nicht sich freut über so eine schöne Botschaft.
Und es gibt durchaus Menschen, die nicht in der Lage sind, frohe Botschaften anzunehmen, weil sie sich dadurch bewertet fühlen. Und durch diese Bewertung, also das ist ja auch, das kann ja manchmal auch anmaßend sein. Wenn man jemandem schreibt, ich finde es ja also außerordentlich toll, was du da machst, derjenige aber sagt, ja, es ist sowieso klar, dass ich grandios bin, also du findest gar nicht die Worte dazu, mich zu beschreiben. Das könnte ja sein. Dann ist es unter Umständen sogar etwas, dann könnte einem Lob sogar kleiner machen. Also, aber das ist jetzt sehr theoretisch, aber.
Also ich glaube, wir laufen kaum Gefahr, dass wir zu viel loben auf unserem schönen Planeten.
Ich habe das in jedem Verein immer gemacht, überall, wo ich war, und immer klar, alle loben und dann arbeiten die alle. Das ist also, und jeder ist sich seiner Aufgabe bewusst. Was mir noch so geht, so, Jesus war ja auch am Hadern. Irgendwann, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Obwohl er ja die Liebe Gottes ja schon gespürt hat und gewusst hat, er ist da jetzt ganz eins mit Gott, und er weiß, er hat diesen Plan. Es war ihm ja klar, dass es irgendwie ausgeht und dass er irgendwann eben hingerichtet wird. Wie mag dieser Zweifel bevor der Wandel ist. Das ist ja alles ganz eng und das ist ja im Leben oftmals viel weiter, wenn ich sage, ich bin mit meinen, ich möchte was anderes machen oder ich möchte irgendwie, bin mit den Dingen nicht zufrieden, die sich da um mich ergeben und ich erfahre danach eine Wandlung, ich wende mich irgendwo hin, was zum was Guten.
Das
dauert ja manchmal viel länger als nur diese 3 Tage.
Und genau das, was du sprichst, macht es ja genauso interessant, finde ich, weil Jesus da einfach seine menschliche Seiten sagt. Also er ist jetzt nicht irgendein ein Übermensch, der so wie ein Superman mit Kräften daherkommt, wo alles abprallt, sondern weil er wirklich diesen Schmerz empfindet, weil er auch wirklich Angst hat, weil er wirklich vor dem Richter steht wie ein Wurm, wie es in der Heiligen Schrift heißt. Also er durchleidet und durchlebt es mit jeder Faser seines Körpers, damit er auch wirklich dann bei uns Menschen sein kann. Weil sonst wäre es irgendwo abgehobene Show, ja, wo er sagt, also, das hätte dann mit uns wenig zum Tor. Und das, da macht er sie absolut zum Menschen. So, ja, da begibt er sich, wenn man so sagt, auf Augenhöhe zu uns. Und das ist eigentlich der ganz große Schatz in dieser Botschaft. Weil das nicht irgendwo abgehoben ist, sondern da spricht jemand zu uns, der hat alles schon mitgemacht. Mhm. Hat diesen Kreuzweg schon hinter sich gebracht, ist gestorben, hat alle Verspottung und Verhöhnung erlebt und erleidet und steht dann aber der ganz große Sieger am Ende auf von dem Ganzen.
Das ist ein schöner Gedanke, diese österliche Freude auch zu erleben. Eben dieser reinigende Prozess, der am Schluss dazu führt, dass alles von einem abfällt, auch wenn der Weg dahin eben schwer ist. Mhm. Es ist ja auch dann, man kennt es, ich war mal eine Zeit lang Sanitäter bei der Bundeswehr, dann merkt man das, wenn Menschen dann dem Tod geweiht sind und sowas, dass die dann für, ja, wie die halt einfach auch mit den Dingen umgehen, wenn sich jemand verabschiedet und nicht weiß, lebe ich nur einen Tag oder lebe ich 2 Tage, 5 Tage, eine Woche, 2 Stunden. Dieser Todeskampf, diese Angst vor dem Tod und wenn ich 1000-mal weiß, ich werde erlöst sein und ich werde am Schluss wieder auferweckt und wir werden alle im Himmelreich leben.
Dieser Kampf oder dieser Weg bleibt irgendwo, der wird ja nicht genommen. Es gibt ja immer noch auf der ganzen Welt das Leid tagtäglich. Aber da gibt es ein sehr schönes, sehr altes christliches Symbol für Ostern, für die Auferstehung. Das ist der Schmetterling.
Ah,
das ist ein ganz interessantes Bild und ich habe in einer meiner Kirchen in Schönberg droben, da habe ich ein großes Kreuz hängen und neben dem Kreuz ist ein Schmetterling. Mhm. Als österliches Symbol, weil der Schmetterling, der muss auch erst einmal von der Raupe sich entwickeln. Und als Raupe ist es ja mal ein eher weniger attraktiv anzuschauendes Tierchen, was da so rumkrebst. und aus dieser Raupe heraus passiert dann diese Wandlung, diese Verwandlung zu diesem wunderbaren Geschöpf, zu diesem Schmetterling, der dann die Flügel ausbreitet und dann farbenfroh da so durch die Lüfte schwebt. Und darum hat man das gerne als Symbol für die Auferstehung oder für diese Verwandlung hergenommen. Und so ist auch unser Leben vergleichbar. Oft krebst man so rum wie so ein Häufchen Elend, so eine Raupe.
Wurscht am Boden umeinander, genau.
Genau, da.
Er ernährt sich von seltsamen Dingen.
Wurscht mir so dahin. Ja, und dann steht aber diese ganz große Wandlung davor und wir staunen dann, was aus uns werden kann. Und eben, wenn wir uns das wirklich immer sagen lassen, hey, was aus dir wird, wenn ich weiß als Raupe, hey, du wirst einmal so ein Schmetterling sein, dann kannst du wirklich locker und gelassen und fröhlich durchs Leben gehen. Wenn du weißt, was hast du für eine Zukunft vor dir, diese Verwandlung. Und darum darf man ja an Ostern auch gern lachen. Es gibt ja den schönen Brauch des Osterlachens. Da wird am Ende des Gottesdienstes dann ein Witz erzählt, der die Leute zum Lachen bringen soll. Einfach, weil das Lachen gehört an Ostern dazu. Also wer an Ostern nicht lacht, der hat nicht Ostern gefeiert. Mhm. Ich habe mal gelesen, weil dieser alte Brauch im Mittelalter ist das so weit gegangen, dass also der Pfarrer sich als Huhn kostümiert da rumgegackert hat im Kirchenschiff. Und da wirklich. Also da war Entertainment auf höchster. Bis dann Martin Luther auch mal eingeschritten ist und gesagt hat, also hier, gell, jetzt mal ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit.
Aber ja, das ist ja typisch.
Ich habe diesen Brauch aber mir gern aufgenommen.
Ja. Ach, du bist also schon als Huhn.
Ja, ich gacke jetzt nicht als Huhn durch meinen, aber wir haben eine Idee. Der Passauer Bischof, der heißt auch Oster, der macht jetzt auch immer einen Osterwitz als Bischof. Und ich versuche auch, die Leute dann wirklich zum Lachen zu bringen, weil das gehört einfach dazu. Und jetzt, na, wenn jetzt also ein Profi da sitzt, Wolfgang.
Nein, da musst du dein, was, also ja.
Ich weiß ja, ich bin ein schlechter Witzeerzähler, wie du weißt. Aber du oder der Herr Ministerpräsident. Nein,
also, natürlich, schauen Sie, ich bin ja heute auf der A96 hierher gefahren und ich konnte wieder eine Notlage, ich bin immer noch ganz fit und habe eine Notlage gerettet. Vor mir ein LKW auf der Autobahn, da stand drauf, Fahrer gesucht. Ich habe sofort bei der Spedition angerufen und gesagt, er sitzt vorne links. Zum Thema Witz ist das wirklich tatsächlich der einzige, der mir momentan einfällt. Und den kann ich nicht mal selber erzählen, der Herr Stäuber. So ist das halt.
Den könnte man sogar noch merken.
Den kannst du merken. Ah ja, der komm, da schreibe ich dir gern was hin. Das heißt, zum Ostergottesdienst gehört in deiner Pfarreigemeinde, Pfarrverband auf jeden Fall der Osterwitz.
Unbedingt. Und ich glaube, in jede Pfarrei gehört der Witz, weil es muss, auf der ganzen Welt soll man lachen an diesem Tag.
Sehr schön. Ja, Mensch, dann sind wir schon wieder am Ende angekommen.
In diesem Sinne.
Ein herzliches Vergelt's Gott.
Senk's Gott. Für Gott.
Und schreiben Sie uns unbedingt. Das ist noch ganz wichtig. Da freuen wir uns immer.
Das war Vergelt's Gott, ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Weck. Ein Podcast vom MKR, dem Münchner Kirchenradio und dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.